die Wasserfrau. In einem Land herrschte ein König. Der hatte einen stolzen Palast und viel Gold und Silber. Doch sein größter Stolz war seine Frau. Sie war so schön, dass sie mit ihrer Schönheit fast die Sonne in den Schatten stellte. Und ihr Glück wäre vollkommen gewesen, wenn sie ein Kind gehabt hätten. Aber die Jahre vergingen, ohne dass ihr Herzenswunsch in Erfüllung ging. Eines Tages saßen der König und die Königin im Garten, als ein Diener kam und meldete, ein Schiff aus einem fremden Lande habe angelegt, dessen Kapitän den König sprechen wollte. Da begab sich der König in das Schloss und ließ den Fremden zu sich bitten. Nachdem sich der Kapitän tief verneigt hatte, sprach er seinen Herrn, des Königs besten Freund, bedrücke Not und er brauche Hilfe. Die Feinde würden von allen Seiten das Land bedrohen und er habe kein Heer, das sie besiegen. Ihm fehle das Kriegsvolk, das sie vernichten könnte. Der König dachte nach. Er übereilte niemals etwas, sondern überlegte immer gut, was er sagen sollte. Als er sich schließlich erhob, sprach er, der Kapitän solle so lange im Schloss verbleiben, bis er Mannen gesammelt hätte, um seinen Freund zu helfen. Dann ließ er dem Kapitän ein prächtiges Gemach anweisen und auch Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Darauf machte der König im ganzen Land kund, dass alle starken und gesunden Männer zum Schloss kommen sollten. Und als sich dann alle eingefunden hatten und alles für die Abfahrt gerüstet war, wurde ein großes Fest ausgerichtet. Zuerst hoben sie die Hände zu Gott und beteten. Dann aber wurde an reich gedeckten Tischen gespeist, getrunken und auch gesungen. Als das Fest beendet war, wählte der König die Tapfersten aus, die anderen aber schickte er mit Dank und kleinen Geschenken zu ihren Frauen und Kindern zurück. Dann aber vertraute er die Herrschaft über das Land der geliebten Frau an, umarmte sie und küsste sie auf ihren schönen Mund, und dann stachen sie in See. Die Königin aber fühlte sich so einsam und traurig in den prächtigen Gemächern, dass sie ein Haus am Ufer des Meeres bauen ließ, wo sie ihren königlichen Gemahl erwarten wollte. Kaum hatte sie dort Einzug gehalten, wandelte sie in dem prächtigen Garten umher, der das Haus umgab, und schaute auf das Meer. Da fühlte sie sich plötzlich so müde, dass sie sich unter einem Apfelbaum niederließ und einschlief. Ihr träumte, vor ihr stünde eine wunderschöne Frau in einem glänzend grünen Gewand und schaute sie traurig an. Doch plötzlich neigte sie sich zu ihr herab und sagte mit zarter Stimme, »Habe keine Angst, Königin. Ich bin gekommen, dich zu erfreuen. Ich bin die Wasserfrau und weiß, dass du gern ein Kind haben möchtest. Darum höre, was ich dir zu sagen habe. Sobald du erwachst, wirst du in deinem Schoß einen Apfel finden. Den iss, und dann wird dein Wunsch in Erfüllung gehen. Erst wenn du einen Knaben haben wirst, werde ich wiederkommen, früher nicht.« Die Erscheinung verschwand, und die Königin erwachte und schaute zu dem Apfelbaum empor, in dessen Zweigen eine Amsel flatterte. Und ehe sich's die Königin versah, fiel ein Apfel in ihren Schoß, halb rot, halb gelb, eine Freude, ihn anzuschauen. Und die Königin tat, wie ihr die Wasserfrau im Traum geheißen. Im Märchen vergeht die Zeit viel schneller als im Leben. Ehe man ein Wort sagt, ist ein Tag vergangen. Ehe man ein zweites sagt, sind Wochen vorbei. Und da fühlte die Königin, dass die Wasserfrau die Wahrheit gesprochen hatte und war von Herzen ach so froh. Als einige Zeit verstrichen war, gebar sie wirklich einen Knaben, dem sie den Namen Mathieu gab. Da herrschte große Freude im ganzen Land und die Ratgeber wollten die gute Nachricht gleich dem König bringen, aber das wollte die Königin nicht. Sie wollte ihren Gemahl mit den Knaben selbst überraschen. Am dritten Tag nach der Geburt kam die Wasserfrau die Königin besuchen. Sie öffnete die Tür ihres Schlafgemachs und trat an das Bett der jungen Mutter. »Oh, Dank!« rief die Königin, kaum dass sie die Wasserfrau gesehen. »Sieh, was für einen wunderschönen Knaben ich habe!« Die Wasserfrau küsste den Knaben auf die Stirn und sprach, »Dein Wunsch hat sich zwar erfüllt, doch du wirst dich deines Sohnes nicht lange erfreuen.« »Was sagst du da?« rief die Königin zutiefst erschrocken. »Soll ich ihn etwa wieder verlieren?« »Verzweifle nicht, sondern hoffe«, erwiderte die Wasserfrau gütig. »Das Schicksal wird ihn dir zwar entreißen und ihn hart prüfen, aber etwas wird ihn vor dem Schlimmsten bewahren, sodass er wieder zu dir zurückkehren wird. Auf dem Wasser werde ich ihn immer zu beschützen wissen, denn dort herrsche ich. Dieser Ring aber«, sagte sie und streifte einen goldenen Reif mit einem blutroten Rubin vom Finger, »den hänge an einer Schnur um den Hals deines Sohnes. Der wird ihn vor Bösem bewahren. Sollte ihn aber jemanden aus Liebe schenken, dann wird ihn derjenige statt meiner beschützen. Schon einer aus deinem Geschlecht besitzt den gleichen Ring.« »Und wer?« fragte die Königin. »Hast du noch nie von dem unglücklichen Onkel deines Gemahls gehört?« »Aber ja, der Arme soll sich in eine Fee verliebt haben, dann aber wurde er in seiner Liebe wankelmütig und wollte ihr entfliehen. Das soll sie ihn ertränkt haben.« »Das ist nicht wahr«, sagte die Wasserfrau mit zitternder Stimme. »Denn wisse, ich bin die Fee. Unsagbar habe ich ihn, einen Irdischen, geliebt. Und er vergalt mir meine Liebe mit gleicher Innigkeit. Er wurde mein Mann und ich seine Frau. Und dann schenkte ich einem Mädchen das Leben. Mein unbarmherziges Schicksal aber verlangte, dass ich auf das Kind verzichte und es dem Vater überlasse. Darum fuhr er mit einem Schiff in ein fremdes Land, um unser Mädchen dort zu erziehen und mit all seiner Liebe zu umgeben. Während der Vater aber zog ein schweres Gewitter auf und das Schiff ging unter. Mein Liebster ertrank, ohne dass ich ihm helfen konnte. Unser Mädchen aber wurde gerettet. Die Wellen trugen es an den Strand einer Insel, wo sich ein gutes Mütterchen seiner annahm. Der leblose Körper meines Liebsten aber liegt in meinem Palast auf dem Grund des Meeres zwischen vielen Blumen gebettet. Darum liebe und ehre ich auch dein Geschlecht, Königin, und werde immer ruhelos sein, wenn einem von euch ein Unheil droht. Doch wisse, wenn sich dein Blut mit dem meinen verbindet, wird dein Geschlecht für alle Zeiten glücklich und glorig sein. Erst dann werde ich Ruhe finden. Ich habe dich in mein Geheimnis eingeweiht, darum versprich mir, darüber zu schweigen. Mich aber wirst du nie mehr wiedersehen.«
»Wie du wünschst«, sprach die Königin. »Ich wäre die Letzte, die sich deinem Wunsch widersetzt.« Als sich die Fee noch ein letztes Mal über den Knaben beugte und ihn auf die Stirn küsste, da fielen zwei Tränen groß wie Perlen auf sein Gesichtchen herab. Und ehe sich die Königin besinnen konnte, war die schöne Erscheinung verschwunden, obwohl die Königin noch viel hätte wissen wollen. Da erhob sie sich und begab mit gesenktem Hauptes sich in den Garten. Sie war nachdenklich und traurig. Ach wehe, ihr Glück sollte also nicht von langer Dauer sein. Doch als sie an die Wasserfrau dachte, beruhigte sie sich und wurde auch wieder zuversichtlicher. So vergingen viele Monde. Und als alles wieder in voller Blüte stand, begann der Knabe zu laufen. Unablässig zog es ihn ans Wasser. Und lief er fröhlich in die seichten Wellen hinein, da trugen sie ihn sanft, ganz sanft wieder ans Ufer zurück. Und es war, als ob zarte Frauenhände ihn geleiteten. und eines Tages wusste man zu berichten, dass der König wieder zurückkehre. Denn der Krieg war beendet. Während die Königin den geliebten Gatten mit großer Freude erwartete, war dem König ach so bang. Als er dem Freund geholfen hatte und wieder zurückkehren wollte, gab ihm dieser noch ein leichtes Schiff, das er mit Geschenken und Beutestücken beladen hatte. Und je mehr sich der König seiner Heimat näherte, umso größer wurde die Sehnsucht in seinem Herzen. Und bald konnte er es schon nicht mehr erwarten, die geliebte Frau endlich in die Arme zu schließen. Da ließ er die Waren aus dem leichten Schiff auf sein Kriegsschiff bringen, während er selbst mit einigen Mannen in das Kleine stieg, damit sie schneller vorankam. In der folgenden Nacht kam jedoch ein schweres Gewitter auf und das leichte Schiff zerschellte an einem Felsen. In Todesangst klammerte sich der König an eine Schiffsplanke, mit der ihn die Wellen an das Ufer warfen. Als er aus seiner Ohnmacht erwachte, dämmerte bereits der Tag. Da stellte der König mit Grauen fest, dass er sich mutterseelenallein auf einer Insel befand. Ach, wenn ich doch lieber im Meer ertrunken wäre, als dass ich hier vor Hunger sterbe. Schon nie mehr werde ich meine teure Gattin und mein geliebtes Land wiedersehen, seufzte er.
Warum solltest du das nicht?
Hörte er da eine Stimme. Als sich der König erstaunt umwandte, sah er einen Mann in Jägerkleidung hinter sich stehen.
Ich will dir Gold und Silber geben, so viel du auch begehrst, wenn du mir nur den Weg in meine Heimat weist.
Ich fordere weder Geld noch Silber, sagte der Jäger. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir etwas anderes geben.
Alles, was du willst, nur sprich.
Dann gib mir das, wovon du in deinem Haus nichts weißt.
Was soll das sein?
Antwortete der König und dachte nach und überlegte auch gut.
Was ich in meinem Hause habe, das weiß ich. Und ist dort etwas, wovon ich nichts weiß, so wird es nicht der Rede wert sein,
sagte er sich.
Also sprach er, wenn du nicht mehr begehrst, will ich gerne deine Forderung erfüllen.
Dann unterschreibe mit deinem Blut, sagte der Jäger und reichte dem König ein Pergament.
Und der König unterschrieb es mit seinem Blut.
In 11 Jahren komme ich es mir holen. Dann reichte der Jäger dem König einen Becher, damit er daraus trinken sollte. Kaum hatte der König getrunken, da fiel er in einen schweren Schlaf. Aber wie groß war sein Erstaunen, als er erwachte und sich auf einem Hügel unweit seiner Residenzstadt befand. Er glaubte wirklich zu träumen. Aber dann zögerte er nicht und machte sich freudig auf den Weg. Kaum hatte man ihn bei Hofe erkannt, da brachen alle in so lautem Jubel aus, dass die Königin in ihrem Gemach aufhorchte. Sie wusste nicht, was sich ereignet hatte, doch war sie in Sorge um den Sohn. Sie nahm ihn fest in die Arme und lief hinaus. Aber wie überrascht war sie, den geliebten Mann zu sehen.
»Wem gehört das Kind, das du in den Armen hältst?«
fragte der König in finsterer Ahnung. »Es ist unser Kind, geliebter Mann. Gott hat unsere Bitte erhört.« Da küsste der König erst seine Frau und dann seinen Sohn. Doch als er ihn küsste, liefen ihm Tränen über die Wangen, denn nur den Sohn konnte der Jäger gemeint haben, als er das verlangt hatte, wovon der König nichts wusste. Die Königin wunderte sich über seine Trauer, doch eine seltsame Scheu hielt sie zurück, nach der Ursache zu fragen. Zum Glück ging gerade das Kriegsschiff des Königs in der Bucht vor Anker, und alle bei Hofe, ob Ratgeber, Höflinge, Diener und Mägde, eilten dorthin. Da nahm auch der König seine Königin in den Arm und begab sich mit ihr zur Bucht. Und die Menschen brachen in hellen Jubel aus, als sie ihren König sahen. Er aber hob seine Hände zu Gott und dankte dem Allmächtigen für den Sieg. Dann erst verteilte er die Kriegsbeute. Die Königin bedrückte es gar sehr, dass der König von seinem Schmerz nicht sprechen wollte. Und als sie wieder in ihn drang, warum er nie ein Lächeln habe, sondern heimlich die Tränen aus den Augen wische, da tat er sein Herz weit auf und erzählte, wie er den Sohn mit seinem eigenen Blut dem Jäger verschrieben hatte. Als die Königin von dem Unglück erfuhr, wurde auch sie gar betrübt. Und da dachte sie an die Worte der guten Wasserfrau, die den Sohn auf dem Wasser beschützen wollte. Sie wusste zwar, dass sie deren Geheimnis nicht verraten durfte, aber konnte sie denn schweigen, da sie die tiefe Kümmernis des Königs sah? So teilte sie ihm wenigstens das mit, was ihm zum Trost gereichte. Darauf überlegten die besorgten Eltern hin und her und beschlossen, ihren Sohn wie ihren Augapfel zu hüten und der gütigen Wasserfrau zu vertrauen. Schnell flossen die Jahre dahin, Jahre voller Freude und Jahre voller Leid. Voller Freude, wenn die Eltern sahen, wie der Sohn heranwuchs. Voller Leid, wenn sie daran dachten, dass das Schicksal schwere Jahr näher rücke. Und als es gerade begonnen hatte, geschah es, dass eines Tages der König und auch die Königin nicht im Hause weilten und der Prinz allein zurückblieb. Da ging er überall umher und kam auch in den Garten. Aber kaum war er dort, da stieg ein großer Adler herab, packte ihn und schwang sich mit ihm hoch in die Lüfte. Als dann die klagenden und weinenden Eltern den Prinzen nirgends finden konnten, trösteten sie sich mit dem Gedanken, dass sich die gute Wasserfrau seiner angenommen habe und ihn aufziehen wollte. Der große Adler aber trug den Prinzen über finstere Wälder, steile Berge und Meere bis zu einem Felsen, auf dem eine Burg aufragte. An seinem Fuße stand eine kleine Hütte, und dort setzte er ihn ab, während er selbst zur Burg weiterflog. Der Prinz, der nicht wusste, wie ihm geschah, weinte bitterlich. In dem kam ein Großmütterchen mit Milch und Obst aus der Hütte und sprach: »Weine nicht, mein Söhnchen, sondern iss und trink, dann werde ich dir mehr sagen.« Erst als der Prinz gegessen und getrunken hatte, begann die Alte des Langen und Breiten zu erzählen. »Auf der Burg lebt eine Zauberin. Sie ist grausam und ihre Willkür kennt keine Grenzen. Darum ließ sie dich auch entführen. Sie ist meine Tochter und des Adlers Frau. Ihre älteste Tochter heißt Großmäulchen, die zweite Plapperlese und die dritte, mein Liebling, Schöne. Und wenn du willst, dass es dir gut ergehen soll, musst du den älteren Schwestern schmeicheln und sie versöhnlich stimmen, denn sie haben ein böses Herz. Tag für Tag kommen sie nicht früher und nicht später als zu dieser Stunde zu dem See hinter meiner Hütte, ziehen ihre Kleider aus und baden. Du aber musst dich dort im Weidenbusch verstecken, damit sie dich nicht bemerken. Dann aber nimm leise und unbemerkt das Kleid der Schönen und verstecke dich wieder. Alles andere wirst du schon sehen.« Der Prinz dankte dem Großmütterchen für den Rat und wandte seine Schritte zum See. Als er sich hinter dem Weidenbusch versteckt hatte, kamen zwei Mädchen und ließen sich am Ufer nieder, zogen ihre Kleider aus und begannen zu baden. Und dann kam auch die dritte. Sie war so schön, dass sie sich mit Worten nicht sagen und mit der Feder nicht beschreiben lässt. Kaum war sie im Wasser, sprang Mathieu hervor, ergriff ihr Kleid und versteckte sich wieder. Als sie genug gebadet hatten, kamen sie ans Ufer. Die älteren Schwestern zogen sich an, während die Schöne ihr Kleid nicht sah und nicht aus dem Wasser herauskam. Sie rief: »Wer hat mein Kleid versteckt? Gib es mir wieder!«
Aber Mathieu ließ sich nicht vernehmen. Da wiederholte sie noch einmal: »Wer hat mein Kleid versteckt? Gib es mir wieder!« Mathieu kam aus seinem Versteck hervor und reichte ihr das Kleid. Sie aber sprach: »Dich hat gewiss mein gutes Großmütterchen geschickt. Sie will, dass ich dir meine Perlenkette gebe. Doch wisse, sie ist mir lieb und teuer.«
»Wer gab sie dir, dass sie dir so lieb und teuer ist?«
»Vor 15 Jahren, als ich gerade ein Jahr alt war, trugen mich die Wellen an diesen Strand. Die Perlenkette ist das Einzige, was mir geblieben und was mich an meine Herkunft erinnert. Nun aber sag, wer bist du?«
Und als der Prinz sein Herz aufgetan und alles über sich erzählt hatte, schenkte sie ihm die Perlenkette. Und dabei war sein Herz von einer ungekannten Seligkeit erfüllt.
Da nahm er den Ring, den er an einer goldenen Schnur um den Hals trug, und reichte ihm den Mädchen. Nun nahmen sie Abschied voneinander und Mathieu ging frohen Mutes zu dem Großmütterchen zurück.
»Du bist ein Glückspilz, Söhnchen«, sagte dieses. »Nun aber musst du auf die Burg. Aber keine Angst, die Schöne wird dich zu beschützen wissen. Ich aber werde auch immer helfen und raten.«
Kaum hatte das Großmütterchen so gesprochen, traten die beiden älteren Schwestern ein und führten Mathieu auf die Burg. Dort waren alle Wände aus schwarzem Marmor, selbst das Licht, das durch die Fenster fiel, war düster. Die Diener und Dienerinnen aber waren so klein wie Gnome mit Köpfen, die viel größer und dicker waren als die anderen Menschen. In dem wurde gemeldet, dass die Herren kämen, und Mathieu verneigte sich tief. Als er sich wieder aufrichtete, fuhr er entsetzt zurück, denn vor ihm stand eine gar hässliche Alte und die sprach: »Wenn du dich gestärkt hast, erwartet dich Arbeit.« Und als sie davonging, lachte sie grässlich und laut und dabei fauchte ein schwarzer Kater in der Ecke. Nein, so etwas hatte Mathieu fürwahr nicht erwartet. »Ach, wenn das meine lieben Eltern wüssten«, seufzte er traurig und dabei wischte er sich Tränen aus den Augen. Als die Schöne in den Saal trat, eilte er ihr entgegen und wollte ihr sagen, was ihn bedrücke. Die Schöne kam ihm indes zuvor. »Ich werde dir bei allem helfen, lieber Mathieu«, beruhigte sie ihn. Dann aber umarmte sie ihn und küsste ihn auf die Wangen. »Nun aber weine nicht mehr, sondern sei wieder froh.« Und da war seine Traurigkeit wie weggeblasen. Und da er auch bescheiden und gut war, hatten ihn bald alle auf der Burg liebgewonnen. Die Schöne half ihm, wo sie konnte, und mit ihrer Hilfe wurde ihm auch die schwerste Arbeit leicht. Sie verscheuchte seine Müdigkeit und tröstete ihn in seinem Kummer, wenn sein Herz schwer war vor Heimweh und Sehnsucht nach den Eltern. Und da sie obendrein die verschiedensten Zaubereien kannte, konnte sie ihn so manches Mal erfreuen. Doch was sollte das seltsame Benehmen der Pflegemutter bedeuten? Dafür vermochte die Schöne, so sehr sie auch überlegte, keine Antwort zu finden. Und da sie nichts Gutes ahnte, machte sie sich auf den Weg zum Großmütterchen, damit sie von ihr eine Erklärung erhalte. Und das Großmütterchen sagte: »Deine Pflegemutter, liebes Kind, ist eine böse und habgierige Zauberin. Und weil sie den Tod über alles fürchtet, studierte sie alle möglichen Zauberbücher, bis sie eines Tages darin fand, wie man die Unsterblichkeit erreichen könne. Nur ein Jüngling, der gerade 20 Jahre wäre und reinen Herzens sei, könnte das vollbringen. Aber woher sollte sie so einen Jüngling nehmen? Und damals geschah es gerade, dass das Königsschiff an einem Felsen zerschellte und er sich auf eine verlassene Insel rettete. Kaum hatte die Zauberin das vernommen, beschloss sie, das durch eine List seines Sohnes zu bemächtigen. Und so geschah es dann auch.
um aber Gewissheit zu haben, dass des Sohnes Herzen rein bleibe, bis er 20 Jahre würde, ließ sie Mathieu auf ihre Burg bringen. Viel Leid und Kummer erwartet ihn, liebes Kind, denn 3 Tage vor Vollendung seines 20. Lebensjahres wird sie ihm schwere Aufgaben geben. Erfüllt er sie, ist er frei und ihre Macht gebrochen. Wenn nicht, muss er sein Leben geben. Gelüstet es sie doch nach seinem reinen Herzen und seinem Blut, um die Unsterblichkeit zu erhalten. Aber du, meine Schöne, kannst ihm bei allem helfen.
Nun sag, Großmütterchen, was soll ich tun? Fragte die Schöne leise.
Warte, bis die Zeit gekommen ist.
Die Jahre flossen dahin. Die Sonne ging auf und unter, und aus Mathieu war ein gar schmucker Jüngling geworden. Als sein 20. Geburtstag nahte, ergriff die Schöne Angst und Bangen, und vor Schmerz gepackt ging sie zu dem guten Großmütterchen, um sich bei ihr Rat zu holen.
»Verwandle dich in eine Maus und versteck dich unter dem Bett der Zauberin, dann wirst du mehr wissen.«
Und die Schöne tat, wie ihr das Großmütterchen geheißen.
»Sag«, fragte die Zauberin ihren Mann, »welche Aufgabe sollen wir Mathieu geben, damit er sie nicht vollbringen kann?«
Dann überlegte sie ein Weilchen.
»Ah, ich weiß schon, ich schicke ihn in den Wald Bäume fällen.«
Nun wusste die Schöne Bescheid und lief schnell zu dem lieben Mathieu. »Morgen schickt dich die Zauberin, meine Pflegemutter, in den Wald Bäume fällen. Aber hab keine Angst, ich werde dir zu helfen wissen.«
Als der Morgen kam, weckte ihn die Zauberin. »Lass uns in den Wald gehen«, sprach sie. »Dort werde ich dir mehr sagen.«
Dann nahm Mathieu ein Beil, eine Säge und auch eine Hacke und folgte ihr. Kaum hatte sie den Wald erreicht, sagte sie wieder,
»Sieh dir den Wald gut an, er ist 1000 Meter lang und 1000 Meter breit. Bis zum Abend musst du alle Bäume fällen, sie zersägen und das Holz zu Klaftern schichten. Schaffst du das nicht, ergeht es dir schlecht.«
Und damit verschwand sie. Mathieu setzte sich traurig unter einen Baum, denn er wusste, dass er die Aufgabe nicht erfüllen konnte. Er wartete auf die Schöne. Als die Sonne schon hoch am Himmel stand, kam eine weiße Taube geflogen und ließ sich neben Mathieu nieder. Kaum hatte er sie gestreichelt, stand die Schöne vor ihm und die sagte, »Kümmere dich um nichts, alles wird bereit sein.« Und schon begann sie, die 100-jährigen Bäume zu fällen. Eine unsichtbare Hand zersägte sie und schichtete das Holz zu Klaftern auf. Und ehe sich's Mathieu versah, war alles vollbracht.
»Wenn dich jemand fragt, wer dir geholfen hat, so verrate nichts«, sagte die Schöne, verwandelte sich wieder in eine Taube und flog so schnell davon, dass sich Mathieu nicht einmal bedanken konnte.
Am Abend kam die Zauberin. Als sie sah, dass die Aufgabe vollbracht war, wunderte sie sich gar sehr, aber sie sagte kein Wort. Kaum aber war sie auf der Burg, wollte sie von allen wissen, wer Mathieu geholfen habe. Aber niemand wusste es zu sagen. Am Abend flog von der kleinen Hütte am Fuße des Felsens eine Fliege zur Burg, geradewegs in das Schlafgemach der Zauberin hinein. Am Abend flog von der kleinen Hütte am Fuße des Felsens eine Fliege zur Burg, geradewegs in das Schlafgemach der Zauberin hinein.
»Sag«, fragte die Alte wieder ihren Mann, »welche Aufgabe geben wir ihm morgen?«
»Da kann ich dir nichts raten«, erwiderte jener.
Sie überlegte ein Weilchen.
»Ich weiß schon, er muss Fische fangen.«
Nun wusste die Fliege Bescheid und flog schnell zu dem lieben Mathieu, um ihm alles zu berichten, was sie gehört hatte. Frühzeitig weckte die Zauberin den Prinzen und befahl, ihr zu folgen. Dann gab sie ihm eine Hacke, einen Spaten und eine Schaufel. An einem See verhielt sie, zeigte auf eine große Wiese und sprach,
»Hier gräbst du eine große Grube für einen Teich. Füllst sie mit Wasser, indem du einen goldenen und silbernen Fisch fangen musst.«
Kaum war die Alte verschwunden, setzte sich Mathilde ins Gras und wartete auf die Schöne. Am Mittag kam eine weiße Taube geflogen, verwandelte sich in die Schöne und die sprach, »Kümmere dich um nichts, alles wird bereit sein.« Und schon begann sie mit ihren Zaubereien. Es schien, als ob 1000 Maulwürfe die Erde aufwühlten. Und ehe sich's Mathilde versah, war die Grube ausgehoben, und aus dem See floss wie durch Zauberhand das Wasser in die Grube hinein und füllte sie. Darauf warf die Schöne ein Netz aus, in dem ein goldener und ein silberner Fisch zappelten, und die gab sie dem Prinzen.
»Wenn dich jemand fragt, wer dir geholfen hat, so verrate nichts«, sagte sie wieder, verwandelte sich in die Taube und flog so schnell davon, dass sich Mathilde nicht einmal bedanken konnte. Als die Zauberin sah, dass auch die zweite Aufgabe vollbracht war, wunderte sie sich gar sehr, aber sie sagte kein Wort. Kaum aber war sie auf der Burg, wollte sie von allen wissen, wer Mathilde geholfen habe. Aber niemand wusste es zu sagen. Abends lauschte die Fliege wieder.
»Da steckt sicher eine Zauberei dahinter«, sagte die Alte gerade zu ihrem Mann. »Oder ihm muss jemand geholfen haben, aber morgen schafft er es nicht. Morgen muss er reiten.«
Kaum hatte die Schöne das vernommen, da eilte sie zu dem Großmütterchen, um bei ihr Rat zu holen. Dann aber lief sie zu ihrem Liebsten, um ihm alles zu berichten.
»Die Zauberin verlangt von dir, dass du reitest. Hier hast du ein rotes und ein weißes Tuch, die werden dir helfen. Im Stall werden 3 Pferde stehen. Der Schimmel und der Braune sind meine Schwestern, der Rappe aber bin ich. Wenn der Schimmel oder der Braune mit dir davonjagen wollen, musst du das rote Tuch schwingen, dann werden sie augenblicklich in die Knie sinken. Wenn du das getan hast, spring sofort ab. Dann aber schwinge das weiße Tuch, sonst werden aus ihren Nüstern Flammen schlagen, die dich versengen. Wenn du aber auf meinem Rücken sitzt, dann lasse die Tücher schnell fallen, denn mir kannst du vertrauen.«
Dann ging sie. Am dritten Morgen führte man Mathilde in den Stall. Dort erwartete ihn schon die Zauberin. Sie wies auf den Schimmel.
»Reite auf ihn 7-mal um die Burg«, sagte sie.
»Warum nicht?« antwortete Mathilde lachend.
Und schon saß er auf dem Schimmel. Und als der wie ein Pfeil davonjagen wollte, da sank er auch schon in die Knie. Kaum war Mathilde abgesprungen, da hatte er auch schon das weiße Tuch geschwungen und rief,
»Gib mir ein gutes und schnelles Pferd statt so einer alten Mähre.«
Da ließ die Zauberin den Braunen bringen. Aber alles war wie beim ersten Mal. Dann aber trug ihn endlich der Rappe 7-mal um die Burg. Geschwind wie ein Pfeil, schneller als der Wind.
»Ha, das ist ein Pferd«,
rief der Prinz freudig, als er abgesessen war.
Da wurde die Zauberin so wütend, dass sie Mathilde gleich in den Keller sperren und von Großmäulchen und Plapperliese bewachen ließ. Ach, wie gern hätte die Schöne den lieben Mathilde befreit, aber sie fürchtete, die beiden Mädchen könnten sie verraten.
Da machte sie sich lieber auf den Weg zum Großmütterchen. Aber sie war so in Gedanken vertieft, dass sie vom Weg abkam und »Hast du nicht gesehen« am Meer stand. Da fühlte sie sich plötzlich so müde, dass sie sich unter einem Baum niederließ und einschlief. Ihr träumte, vor ihr stünde eine wunderschöne Frau in einem glänzend grünen Gewande. Sie neigte sich zu ihr herab und sagte mit zarter Stimme,
»Ich bin deine Mutter, geliebtes Kind. Habe keine Angst, ich werde euch helfen. Pass deshalb gut auf, was ich dir jetzt sage. Verlasse mit Mathilde noch heute die Burg.
Genau um Mitternacht wird euch ein Schiff hier erwarten und euch nach Hause bringen. Doch vorher benetzt den Ring und die Perlenkette mit Wasser. Was ihr auch immer auf der Heimfahrt erleben und sehen werdet, fürchtet euch nicht. Denn die Macht der bösen Zauberin ist noch nicht restlos gebrochen und eure Prüfung noch nicht zu Ende.
Nachdem die Fee so gesprochen hatte, seufzte sie leise, küsste die Schöne und verschwand.
Als die Schöne erwachte, wusste sie nicht, ob das, was sie erlebt hatte, Traum oder Wirklichkeit war.
Noch ganz benommen machte sie sich auf zu dem Großmütterchen.
»Geh auf die Burg«, riet das Großmütterchen, »und lass dir unterwegs etwas einfallen, wie du meine beiden Enkeltöchter am Abend weglocken kannst. Alles andere weißt du ja schon.«
Da begriff die Schöne, dass es kein Traum gewesen war, nahm schweren Herzens von dem guten Großmütterchen Abschied, das sie wie eine Mutter geliebt hatte, und machte sich dann auf den Weg. Unterwegs überlegte sie aber, wie sie es anstellen sollte, die Mädchen am Abend wegzuschicken. Und da kam ihr in den Sinn, dass die beiden leckere Bissen über alles liebten. Kaum war sie auf der Burg, führten sie ihre Schritte zu den Schwestern.
»Ich war bei dem Großmütterchen«, sagte sie. »Es bereitet etwas so Leckeres vor, dass ich gewaltigen Appetit bekam.«
»Warum sagst du das, wenn wir davon nichts haben?« riefen die beiden, wobei ihnen das Wasser im Munde zusammenlief.
»Weil das Großmütterchen alles für euch macht.«
»Weißt du denn nicht, dass wir auf Materie aufpassen müssen?«
»Der läuft uns nicht davon«, sagte die Schöne. »Wenn ihr wollt, kann ich ein Weilchen auf ihn Acht geben.«
Nachdem die Mädchen davongelaufen waren, befreite die Schöne ihren Liebsten. Und ehe man hätte bis drei zählen können, waren sie schon am Meer und benetzten den Ring und die Perlenkette mit Wasser. Schlag Mitternacht schaukelte ein Schiff auf den Wellen. Matthäi sprang hinein und half der Schönen beim Einsteigen. Als sie aber an Bord waren, flog das Schiff pfeilschnell in die Tiefe hinab, wo tausend bunte Fische lustig mit den Flossen peitschten und kleine und große Wassertiere um sie herumspielten. Nach wenigen Stunden tauchte es aus den Wogen auf, als gerade die Sonne aufging. Auf einmal aber flog ein schwarzes Schiff wie ein Pfeil über die Wellen dahin, in dem die böse Zauberin saß und die Hand drohend ausstreckte. Die Schöne und Matthäi wurden von Grauen ergriffen und begannen laut zu klagen. Da aber summte und brodelte es tief unten, und oben zogen schwarze Wolken auf. Während ihr Schiff wie ein weißer Schwan am Ufer anlegte und sie ausgestiegen waren, stürzte das Wasser in das schwarze Schiff hinein, zerbrach es, und die Alte wurde in die Fluten gerissen. Als sich der Sturm gelegt hatte, waren nur Balken und Planken zu sehen, die auf dem Wasser trieben. Gewiss hatte das die gute Wasserfrau vollbracht. Aber Matthäi und die Schöne schauten dankbar zum Himmel auf, dankten Gott für ihre Errettung, und dann machten sie sich auf den Weg. Sie gingen, bis sie endlich vor den Toren der Stadt standen, in der Matthäis Vater regierte. Vor der Brücke, die man überqueren musste, um zu dem Schloss zu gelangen, setzten sie sich nieder und ruhten ein wenig aus. Da nahm die Schöne den Ring, reichte ihn behutsam Matthäi hin und sprach:
»Nimm diesen Ring, mein Liebster, sonst würden dich deine Eltern hier nicht mehr erkennen. Du aber gib mir meine Perlenkette wieder.«
Als der Prinz das hörte, erschrak er sehr und fragte, ob sie denn nicht aufs Schloss mitkommen wolle.
»Kehre allein nach Hause zurück«, sagte darauf die Schöne leise. »Und merke dir gut, 2x12 Stunden darfst du dich von deiner Mutter nicht küssen lassen, sonst ergeht es uns schlecht.«
Matthäi versprach es gern, strich der Liebsten nochmals zärtlich über das Haar und ging zum Schloss, während die Schöne sich auf den Weg zur Mühle machte, die am Flussufer gleich neben der Brücke stand. Und da trug sich zu, dass der Müller gerade herauskam, um nach dem Rechten zu sehen. Da trat die Schöne auf ihn zu und sprach: »Braucht ihr nicht eine Magd, Herr Müller?«
»Ei, freilich brauche ich eine Magd«,
entgegnete der Müller.
»Aber sicher bist du nicht von hier, wenn du bei uns in der Mühle arbeiten willst.«
»Ihr habt recht, ich komme von weit her. Meine Eltern starben schon früh, darum nahm sich eine Tante meiner an, als ich noch klein war. Sie wollte mir hier einen Dienst suchen, doch der Tod ereilte sie. Nun muss ich mich selbst nach Arbeit umsehen.«
»Oh, du dauerst mich, schönes Mädchen«,
sagte der Müller da. Dann überlegte er ein Weilchen und fuhr fort:
»Ich will aufrichtig sein und dir nicht verheimlichen, dass es in der Mühle unerträglich ist, weil meine Frau den Mägden so arg mitspielt, dass sie schnell wieder das Weite suchen. Darum fürchte ich, du wirst es bei uns nicht lange aushalten.«
»Keine Angst«, erwiderte die Schöne. »Gern will ich von früh bis spät die schwerste Arbeit verrichten. Die Frau Müllerin wird gewiss mit mir zufrieden sein.«
»Dann komm mit mir«,
forderte sie der Müller auf. Kaum hatten sie das Haus betreten, watschelte die Müllerin herbei. »Was bringst du mir da für eine aufgeputzte Gans ins Haus?« keiferte sie gleich.
»Gemach, gemach«,
wies sie der Müller zurecht.
»Das ist unsere neue Magd. Die kommt ja wie gerufen, weil uns die letzte weggelaufen ist.«
Die Müllerin warf die Lippen auf, stemmte die Arme in die Hüften und maß die Schöne von Kopf bis Fuß. Dann meinte sie: »Wenn dir die Arbeit gut von der Hand geht, kannst du bleiben.« »Ihr werdet mit mir zufrieden sein, Frau Müllerin«, sagte die Schöne. Natürlich war die Müllerin froh, dass sie den Ärger los war, und atmete auf. So blieb die Schöne in der Mühle. Sie half der Müllerin, wo sie konnte, und scheute sich auch nicht, die niedrigste Arbeit zu verrichten. Was ihr am Morgen aufgetragen wurde, das hatte sie bis zum Abend geschafft. Sie war so fleißig und arbeitsam, dass die Müllerin aus dem Staunen nicht herauskam. Es ist ganz unmöglich zu erzählen oder auch nur zu berichten, wie der König und die Königin den verloren geglaubten Sohn empfingen. Kaum hatte Mathieu den Ring vorgezeigt, konnten sich die Eltern vor Freude kaum fassen. Da wollte ihn die Mutter überglücklich in die Arme schließen und auf den Mund küssen, als sich Mathieu abwandte und erzählte, welches Versprechen er gegeben hatte. Und was er versprochen, das sei ihm heilig. Und da er von dem Weg gar müde war, bat er die Eltern, ein wenig ausruhen zu dürfen. Da ließen die besorgten Eltern auch gleich ein Bett herrichten, ohne zu fragen, wo er so lange gewesen war. Kaum aber war der Prinz eingeschlafen, schlüpfte die Königin zur Tür herein und betrachtete voller Stolz den schönen Sohn, um den sie so bittere Tränen geweint. Und bei dem Gedanken konnte sie nicht widerstehen und küsste ihn innig auf den Mund. Als Mathieu aus dem Schlaf erwachte, da hatte er im selben Augenblick die Schöne vergessen. Und nicht nur sie, auch alles, was geschehen war. Stumpf und teilnahmslos ging er im Schloss umher. Nichts freute ihn, nichts interessierte ihn, und dabei sprach aus seinen Augen eine große Traurigkeit. Der Königin, seiner Mutter, wollte schier das Herz brechen, wusste sie doch, dass sie die Schuld an seiner tiefen Abwesenheit trug. Und es verging ein Jahr. Die Sorge um den Prinzen, der teilnahmslos in den Tag hinein lebte und so schwermütig war, quälte auch den König unaufhörlich. Als er nicht mehr ein noch aus wusste, ließ er die berühmtesten Ärzte kommen, versprach ihnen das Blaue vom Himmel, aber vergebens. Niemand wusste Rat. Da beschloss er, den Prinzen zu verheiraten.
Und schon suchte er für ihn eine schöne Prinzessin, traf auch gleich alle Vorbereitungen zur Hochzeit, denn es sollte ein Fest werden, wie es noch keiner erlebt. Alle waren froh und heiter, nur Mathieu lief wie entseelt umher. Stumpf und teilnahmslos sah er der Hochzeit entgegen, und der schönen Prinzessin schenkte er nicht die geringste Beachtung. Der alte König redete ihm ins Gewissen, er solle doch Vernunft annehmen, am Ende würde ihm die Braut noch davonlaufen, aber da hatte er weit gefehlt, denn die hatte nichts anderes im Sinn, als Königin zu werden. Nun ordnete der König an, dass man 3 Tage vor der Hochzeit mit der Festlichkeit beginnen solle. Und da erstrahlte das Schloss im Licht unzähliger Kerzen, Musik spielte zum Tanz, die Gäste vergnügten sich. Nur der Prinz saß gedankenverloren da und merkte nicht, was um ihn herum geschah. Einen Tag vor der Hochzeit wurde eine große Jagd veranstaltet, an der alle Gäste teilnahmen. Der König, Prinz Mathieu und seine Braut aber sollten allen vorausreiten. Kaum saßen sie im Sattel, da jagten sie auch schon im Galopp davon. In der Mitte der Brücke aber, die sie überqueren mussten, blieben die Pferde plötzlich wie versteinert stehen und dabei schien, dass sie nichts und niemand aufgehalten habe. Dem König kam das alles sonderbar vor. Darum saß er ab, um zu Fuß zu gehen und nach dem Rechten zu sehen. Aber wie verwundert war er, dass auch er keinen einzigen Schritt tun konnte. Und als er sich umschaute, sah er unter der Brücke eine Magd stehen, die Wäsche wusch. »He, Mädchen«, rief der König, »was hat das zu bedeuten, dass wir nicht über die Brücke können? Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen.«
»Wenn ihr mich noch heute an die Tafel ladet, würde ich euch schon zu helfen wissen.«
»Wer bist du?«
fragte der König verwundert. »Die Magd des Müllers«, sagte die Schöne.
»Wenn du das wirklich vollbringst, gebe ich dir mein Wort, dass du noch heute Abend neben meinem Sohn sitzen wirst.«
Kaum hatte er das gesagt, berührte die Schöne mit der Hand die Brücke. Und schon galoppierten die Pferde davon. Der König, dem das Wunder nicht aus dem Kopfe ging, kehrte früher von der Jagd zurück. Kaum war er im Schloss, führten ihn seine Schritte zur Königin, um von der sonderbaren Begegnung mit dem Mädchen zu berichten. Da war die Königin gar sehr begierig, das ungewöhnliche Mädchen zu schauen, und ließ gleich nach ihr schicken. Als das Abendessen begonnen hatte, saßen alle vergnügt an der Tafel. Nur noch ein Stuhl neben Mathieu war frei, denn der war für die Magd des Müllers bestimmt. In dem flog die Tür auf und eine Jungfrau in einem herrlichen Gewand trat in den Saal. Sie war so schön, dass keiner vor Bewunderung eines Wortes oder einer Bewegung mächtig war.
»Gnädiger König, ich bin gekommen, um euch an euer Wort zu erinnern. Ich bin die Magd des Müllers«, sagte die Schöne und trat vor den König.
Da waren alle ganz verblüfft. Die wunderschöne Jungfrau da, das sollte die Magd des Müllers sein? Sie war es, und schon wurde sie zu dem Stuhl neben Mathieu geführt. Aber der beachtete die Schöne nicht. Als alle gegessen und getrunken hatten, sagte der König, jeder solle eine Geschichte erzählen oder ein Lied singen. Und da war keiner, der dem Wunsch des Königs nicht gern entsprochen hätte. Und als die Reihe an die Schöne kam, da erzählte sie weder eine Geschichte, noch sang sie ein Lied. Sie nahm einen Apfelkern in die Hand, trat in die Mitte des Saales, zeichnete einen Kreis auf den Boden und warf in dessen Mitte den Kern. Und, oh Wunder, da spross ein grünes Blatt auf. Schon wuchs daraus ein zarter Stamm, der wurde größer und stärker, trieb kleine Zweiglein und Knospen, und am Ende war ein roter Apfel herangereift. Und den reichte die Schöne Mathieu.
Kaum hatte Mathieu gegessen, erinnerte er sich mit einem Schlage an vergangene Zeiten. Und mit einem Male erkannte er seine geliebte Schöne. Schnell eilte er zu ihr, schlang seine Arme um ihren Hals und küsste sie auf ihren schönen Mund. Nun aber nahm er die Schöne bei der Hand, trat vor die königlichen Eltern und erzählte ihnen sein trauriges Geschick. Da waren der König und die Königin so gerührt, dass sie seine Braut, die Schöne, herzlich umarmten und ihren Segen gaben. So wurde nichts aus der Hochzeit mit der Prinzessin, die ganz verwirrt wieder abreisen musste. Nun, eine Hochzeit fand natürlich statt, nur dass neben Mathieu, der wieder froh und ausgelassen war, die Schöne saß. Doch auch der Müller und die Müllerin wurden eingeladen und erhielten sogar einen Ehrenplatz. Am Abend begab sich die Schöne ans Meer und schaute traumverloren auf die Wellen. Und es schien, als halte sie nach der Mutter Ausschau. Und schon benetzte sie die Perlenkette mit Wasser. Im gleichen Augenblick teilte sich das Wasser und vor der Schönen erschien ihre Mutter, kam ihr entgegen, fasste sie bei der Hand und führte sie hinab auf den Meeresgrund bis zu einem unbeschreiblich schönen Kristallpalast. Und was die Schöne dort erblickte, übertraf alle Reichtümer, von denen sie je gehört. Nun aber trat die Wasserfrau mit der Schönen in einen märchenhaften Saal, wo zwischen Lilien und Rosen ein Toter gebettet war.
»Das ist dein Vater, liebes Kind«, sagte sie mit trauriger Stimme und erzählte von ihrem bösen Geschick. Und die Schöne lauschte den Worten der Mutter und dabei rannen Tränen über ihr Gesicht. »Trockne deine Tränen, liebes Kind, und sei wieder froh, denn wisse, euer Geschlecht wird für alle Zeiten glücklich und glorreich sein. Ich aber werde euch stets vor jedem Unheil zu schützen wissen.« Noch einmal drückte sie die Schöne an ihr Herz, und die Schöne küsste zärtlich die Mutter. Und schon stand sie wieder am Meeresstrand. Wie träumend ging sie in das Schloss, wo sie König Mathieu erwartete, der schon in Besorgnis gewesen war, weil sie so lange ausgeblieben. Und als sie von der wundersamen Begegnung mit der Mutter berichtete, gedachten alle der gütigen Fee voller Dankbarkeit. Am anderen Tage dauerten die Festlichkeiten weiter an. Als die Nacht herabstieg, begaben sich alle auf ein Schiff. Da wurden bunte Lampignons angezündet und alle waren eitel Freude. Schon blähten sich die Segel im Wind und das Schiff glitt leicht und leise über das Wasser dahin. Groß war die Verwunderung, als sich das Wasser teilte und eine prächtige Welle dem jungvermählten Paar einen Schrein zu Füßen legte. Noch mehr staunten sie, als sie ihn öffneten und er bis zum Rand mit Juwelen von unschätzbarem Wert gefüllt war. Das war die Mitgift für die junge Königin. Was bleibt noch zu berichten? Vielleicht, dass ihnen nach ihrer glücklichen Vereinigung Söhne und Töchter geboren wurden, die groß und glorreich wurden, so wie es die Wasserfrau einst prophezeit hatte.